Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Freiheit. Wir sind diesmal ein bisschen später dran. Das ist, glaube ich, die erste Folge, bei der wir es nicht einhalten konnten, am letzten Mittwoch im Monat online zu gehen. Hintergrund ist, ich bin nach China gereist und werde hier ein paar Monate verbringen und musste mich daher die letzten Tage hier erstmal ein bisschen zurechtfinden, einrichten und deswegen sind wir diesmal ein bisschen später dran. Aber kommen wir zum heutigen Thema. Wir möchten nämlich über einen der größten Krisenherde der Welt sprechen, die es gerade so gibt, nämlich über den Iran. Während wir diese Folge aufnehmen, finden ja gerade die Verhandlungen statt zwischen den USA und dem Iran in Genf. Und zeitgleich parkt auch noch die größte amerikanische Kriegsflotte seit Jahrzehnten im Nahen Osten. Und da möchten wir heute mal der Frage nachgehen, wie steht es eigentlich gerade um die Verhandlungen? Was ist da der Ausblick? Was könnte da auf uns zukommen? Und ja, was ist eigentlich überhaupt der Hintergrund zu diesem ganzen Atomstreit? Und da gebe ich jetzt erstmal an Colin, der uns da einen kurzen Überblick gibt.
Ja, gerne. Und ich sitze natürlich noch in Deutschland. Also ich genieße nicht quasi gerade diese Auslandserfahrung, aber trotzdem werde ich jetzt mal ein wenig über Außenpolitik reden. Und genau, ich kann einmal so einen historischen Rundumschlag geben, was der Hintergrund des Abkommens mit dem Iran eigentlich ist. Wie ist dieses Atomabkommen überhaupt zustande gekommen? Und zwar geht das eigentlich viel weiter zurück, als mir eigentlich ursprünglich auch bewusst war, ne? Also es geht bis in die 1950er Jahre zurück. Unter der damaligen US-Administration fing man an, so ein sogenanntes Atoms for Peace-Programm aufzulegen. Da ging es darum, entsprechend nukleare Abrüstung auch schon zu organisieren in Teilen, und das Ganze zu koordinieren international. Und die eigentliche Form hat es dann in den 70er Jahren unter Ölpreisschock und so weiter und so fort angenommen. Und man ging dann mittlerweile schon durch US-Geheimdienste wie die CIA davon aus, dass die Iran zu diesem Zeitpunkt an Atomwaffen arbeitet, an der Technik dahinter. Und dass der Iran bis 1985 schon vielleicht Atomwaffensysteme haben könnte, das wusste man so genau damals nicht. Und hatte dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich ein Abkommen mit dem Land vereinbaren. Und hat viele Verhandlungen geführt, aber das Ganze ist dann 79 bei der iranischen Revolution, wo die Revolutionsgarden und genau die islamischen staatsaktuellen Oberhäupter des Irans an die Macht kamen, die Mullahs, alles auf Eis gelegt worden. Das wurde nicht weiterverfolgt damals und führte unter dieser ja eher radikal religiösen Staatsführung zur Intensivierung der Forschung auf diesem Feld im Iran. Und immer mal wieder gab es Versuche, das Ganze wiederzubeleben. 2005 hat der damals neu gewählte Präsident des Irans gesagt, er wolle sogar das Atomprogramm noch weiter intensivieren und hat sich auch geweigert, mit der Internationalen Atomenergieaufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten, mit der IAEO. Und das führte dann das erste Mal dazu, dass auch die Vereinten Nationen Sanktionen gegenüber dem Iran erhoben haben, mit Bezug und ja, im Hinblick auf dieses Atomprogramm. Genau, und dann sind wir eigentlich, haben wir, ich sag mal, einen glücklichen Zeitpunkt in dieser fragilen Situation ja erwischt. Und zwar kam dann auch ein neuer Präsident 2014, 15 rum, das war Hassan Rouhani. Der neue Präsident, und der hat sich deutlich offener gezeigt gegenüber einem Atomabkommen mit dem Iran. Und dann fing das Ganze an, seine heutigen Züge anzunehmen, so wie wir das Atomabkommen kannten, bis es quasi wieder auseinandergebrochen ist. Vielleicht willst du einmal zum Atomabkommen selbst was sagen, Sven. Wann ist das geschlossen und in welchem Jahr und was hat es eigentlich beinhaltet oder was war das Ziel?
Ja, da gab es ja auch verschiedene Schritte oder verschiedene Stufen in der Auseinandersetzung um das iranische Atomprogramm. Also wir haben ja schon 2003 zum ersten Mal gesehen, dass der Iran eben sein Waffenprogramm offiziell suspendiert hat. Damals kam es eben zu dem ersten Abkommen zwischen den westlichen Ländern und dem Iran. Da ist man sich dann ziemlich schnell aber auch wieder uneins darüber geworden, wie man das denn genau interpretiert. Der Iran wollte dann doch wieder mehr einreichern als der Westen, eigentlich wollte. Ja, wir haben dann eben gesehen, dass es immer wieder hin und her ging. Zuletzt eben unter ja Obama wurde das Atomprogramm ja noch das Atom,
Ja,
wie ist,
Atomabkommen.
Atomabkommen, danke.
Vielleicht
Das
bist du eher
Atomabkommen.
chinesisch flüssig. Vielleicht können wir es auch auf
Das
chinesisch
ist
bringen, aber dann.
ne,
Ja.
Atomprogramm kann ich auch noch nicht auf Chinesisch übersetzen. Zum Essen bestellen reicht's, aber um über das iranische Atomprogramm zu
Dann wird es
philosophieren,
schwierig,
noch
ne?
nicht.
Ja.
Ja, genau.
Das ist dann C3, C3-Sprachniveau, C3.
Genau. Nein, aber schlussendlich hat Trump das ja jetzt gänzlich aufgekündigt und eben mit dem Hintergrund, dass der Iran sich eben wiederholt eben nicht an das Programm gehalten hat. Das hat ja auch die internationale Atomenergiebehörde bestätigt und im letzten Jahr kam es ja dann eben auch zu den Militärschlägen seitens Israels und auch der USA eben gegen die iranischen Atomanlagen. Also das ging auch kurz nachdem ein neuer Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde veröffentlicht wurde, dass der Iran da eben die Möglichkeiten hat, Uran eben waffenfähig auch anzureichern. Und es eben auch bis zu einem gewissen Grad tut. Also, ne, Uran für eine Atombombe zu haben, muss man es anreichern auf, ich glaube, das waren knapp 90%. Der
Ja,
Iran
genau.
war bei 60%. Jetzt sagen ja manche immer wieder so, ja, aber der Iran hat doch auch ein Recht, das zivil zu nutzen. Ja, aber für die zivile Nutzung, da braucht man 2 bis 3% angereichertes Uran. Also da sind wir wirklich weit von dem Bereich weg, wo man sagen könnte, okay, das könnte auch irgendwie zivil genutzt werden oder die Absicht könnte sein, dass es zivil genutzt wird. Ja, deswegen kam es eben da zu diesen Militärschlägen. Kurz darauf hat der iranische Außenminister natürlich behauptet, na, wir haben das alles schon wieder aufgebaut und das hat uns überhaupt nicht zurückgeworfen. Was daran dran ist, das lässt sich schlecht prüfen. Es sind ja unterirdische Anlagen. Es ist auch schlecht nachprüfbar, wie viel Schaden da eben die Militärschläge angerichtet haben. Genau, aber nichtsdestotrotz kam es jetzt eben im März 2025 dazu, dass Trump einen Brief an Khamenei geschrieben hat, dass es entweder einen neuen Deal gibt oder eben einen Militärschlag. Khamenei hat das zunächst abgelehnt. Aber daraufhin, also Ende März, dann doch Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Ja, und ab April 2025 haben dann die Verhandlungsrunden begonnen. Das Ganze wurde vermittelt durch den Oman. Und ja, also da gab es erst eben indirekte Gespräche. Beide Seiten haben in getrennten Räumen verhandelt mit dem Oman praktisch als Botschafter zwischen den beiden Seiten. Genau, US-Chefunterhändler ist ja Steve Witkoff und Jared Kushner und auf iranischer Seite ist es eben der iranische Außenminister. Genau.
Ja, genau. Und das ursprüngliche Abkommen ist ja von 2015. Das ist ja schon jetzt ein ganzes Stück älter. Das Abkommen wurde damals im Juli geschlossen. Es hieß auch Wiener Nuklearvereinbarung oder JCPOA, also Joint Comprehensive Plan of Action, wo es halt eben ja um die damals schon, wo man davon ausgegangen ist, dass der Iran dieses Nuklearprogramm mit der Urananreicherung betreibt, wo ein Abkommen ja in dem Abkommen festgehalten wurde, dass man eine entsprechende Reduktion der Urananreicherung durchführt, ein Maximum an angereichertem Uran, sowohl was die Konzentrierung angeht, als auch in der Gesamtmenge und dass dafür ja im Austausch der Iran quasi weniger Sanktionen auferlegt bekommt und mehr in das internationale Wirtschaftsgeflecht wieder eingebunden wird. Das war ja quasi der Deal. den man dem Iran angeboten hat. Das Ganze hat ja gehalten, bis Trump erstmal selber aktiv ausgestiegen ist. 2018 war das dann. Und das Ganze eigentlich ja ohne Not, weil zu dem Zeitpunkt hat die Internationale Atomenergiebehörde eigentlich gesagt, ja, der Iran hält sich an dieses, an die Vereinbarung. Es gibt eigentlich keine nennenswert großen Verstöße. Und das im Gegensatz zu dem, was wir jetzt heute sehen, wo seitdem Trump auch aus dem Abkommen ausgetreten ist und der Iran sich eigentlich dieses Abkommen auch seinerseits für null und nichtig erklärt hat. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war eigentlich über einen knappen Zeitraum von 3 Jahren halt hat dieses Abkommen eigentlich schon seine Wirkung entfaltet. Zumindest laut offizieller Seite. Und das Ganze ist natürlich jetzt nach hinten losgegangen. Das fing schon 2018 an und hat sich in den letzten Jahren nochmal deutlich beschleunigt. Und Trumps Kalkül war ja so ein bisschen, er wollte damals zumindest dieses Abkommen kündigen. Es war natürlich auch von Obama, also vom politischen Kontrahenten, den er ja ohnehin auch nicht so sonderlich gut leiden konnte. Und um sich da selbst ein Prestige zu verschaffen, war eigentlich die Idee, dass die damalige Trump-Administration ein eigenes Atomabkommen schon in seiner ersten Legislatur auferlegt. Und das hat auf Biegen und Brechen nicht geklappt, weil man da einfach diese Vertrauensbasis auf Verhandlungsebene nicht mehr hergestellt hat oder hat herstellen können. Und das Ergebnis sehen wir halt heute, wie du ja schon gesagt hast, dass der Iran da auch natürlich gegen Teile des Atomabkommens verstoßen hat. Die USA haben auch über die letzten Jahre immer wieder ihre handelspolitischen Druckmittel eingesetzt und gesagt, Länder, die mit dem Iran handeln, die werden auch sanktioniert oder die Firmen. Und dieser gesamte Druck führt dann natürlich dazu, dass der Iran wieder isoliert war und parallel sich alles hochgeschaukelt hat, mehr Isolierung, der Iran wieder mehr nukleare Anreicherung. Und ja, deswegen stehen wir jetzt heute da, wo wir leider stehen.
Ganz genau. Und bei den aktuellen Verhandlungen sieht es aktuell so aus. Also die USA gehen da natürlich mit Maximalforderungen rein. Ne? Sie wollen die komplette Demontage der Anlagen in Fordow, Natanz und Isfahan, die Abgabe allen angereicherten Urans, ein Ende der Raketenprogramme, Ende der Unterstützung für die Hisbollah, Hamas. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch für den Iran rote Linien. Also einerseits, ne, also das Recht auf Urananreicherung im eigenen Land, das ist für die Iraner an der Stelle nicht verhandelbar. Und auch keine Diskussion über die Raketen oder die Regionalpolitik. Ne, da muss man ja auch sehen, der Iran hat ja quasi nur sein Raketenprogramm als tatsächliche ja, Machtbasis, ne? Also es gibt ja keine nennenswerte Luftwaffe zum Beispiel. Also die einzigen Flugzeuge, die die Iraner haben, das sind alte US-Jets, die noch unter dem Schah angeschafft wurden. Und wir haben ja auch vor kurzem gesehen, dass der Iran 2 Drohnen auf ein Flugzeugträger geschossen hat. Das war für die Amerikaner ja auch absolut keine Herausforderung, die vom Himmel zu holen. Und auch im letzten Jahr, wo der Iran von Israel angegriffen wurde, gab es ja auch keine nennenswerte Gegenwehr. Also der Iran hat zwar ja auch ziemlich viel auf Israel geschossen an Raketen, aber Israel konnte ja extrem schnell die Lufthoheit über dem Iran herstellen und die Ziele angreifen, die es dort angreifen wollte. Das war ja ja absolut kein Problem für Israel an der Stelle militärisch gesehen. Und deswegen ist es für Iran natürlich auch ein ziemliches Rütteln an der eigenen Machtbasis, ne? Also man steht ja innenpolitisch
Klar.
extrem unter Druck aktuell und außenpolitisch sind eben diese Proxys und das Raketenprogramm die einzige tatsächliche Machtbasis, auf die sich das Regime da ja stützen kann. Genau, ja, also, ne, also wie könnte da ein möglicher Kompromiss dann am Ende aussehen? Also bisher war es ja immer so, die internationale Atomenergiebehörde war immer mit an Bord. Die hat immer mit überwacht, was macht der Iran in seinen Atomanlagen. Das wird in der Zukunft dann ja wahrscheinlich ähnlich ablaufen, ne? Also das ist ja auch eine Institution, die hohes Vertrauen genießt. Die USA werden wahrscheinlich dann ein paar Sanktionen lockern. Das ist wahrscheinlich so ein Outcome, was da als möglicher Kompromiss rauskommen könnte.
Genau. Ja, und im Endeffekt, das Einzige, was ich mal aktuell weiß, ist, es gibt einfach total divergente Forderungen, und zwar von beiden Verhandlungsseiten. Jetzt wird ja in Genf ja eben verhandelt, weil die Verhandlungen, die man ursprünglich auch im Oman selbst geführt hat, nicht so wirklich geklappt haben. Und da gibt es Forderungen von Stellen der USA, die natürlich fordern, dass aus ihrer Perspektive das Atomabkommen, das Atomprogramm komplett eingestellt werden soll. Was der Iran wiederum nicht will. Der Iran hat gesagt, er ist höchstens bereit, die Urananreicherung um 60% zu reduzieren oder die Gesamtmenge, aber das Atomprogramm komplett einstellen käme nicht in Frage. Das hat zumindest der iranische Außenminister auch gesagt, der da primär federführend für den Iran mitverhandelt. Dann gibt es international Druck, die sagen, wir brauchen aber eigentlich neben dem Atomprogramm, was wir da gezielt jetzt entsprechend verhandeln wollen, dass das abgeändert, abgeschwächt oder eingestellt wird. Auch zum Beispiel das ein Programm, dass wir sagen, okay, die ballistischen Raketen, das Raketenprogramm des Irans, das muss irgendwie geändert werden, reduziert, deutlich verkleinert werden, dass sie die lokalen Terrororganisationen nicht unterstützen. Es gab mal die Idee, dass, okay, wir nehmen zum Beispiel bei dem Uran, dass man sagt, sie sollen 50% des Urans ins Ausland geben, dass es unter ausländischer Kontrolle ist. Weil wenn sie sagen, sie brauchen es für zivile Zwecke, kann man es ja immer dann noch wieder haben. Da müssten ja nicht unmittelbar darauf zugreifen können. Und das Ganze dann kombiniert, zum Beispiel, dass man den Rest verdünnt und in so einem regionalen Konsortium, also nicht nur durch ein Land, sondern durch mehrere Institutionen und Länder aufgeteilt, unter deren gemeinsame Kontrolle gibt. Das wollte der Iran dann auch nicht. Der hat dann natürlich gewusst, dass die USA, wie in vielen anderen militärischen oder potenziell militärischen Konflikten auch, immer sehr viel Interesse an Bodenschätzen haben, hat gesagt, okay, ihr könnt aber natürlich hier an uns, an euch an unseren Öl und Gas, an der Gasindustrie beteiligen und werdet dann dafür entlohnt, wenn ihr euch, ne, an den Unternehmen beteiligt. Also ein ganz großes Wirrwarr ist das für mich jetzt aus meiner Perspektive erstmal, was da an Forderungen im Raum steht. Ja? Die sind einfach so weit auseinander, dass ich noch nicht so wirklich sehe, wie die zusammenkommen sollen. Vor allem unter dem militärischen Druck und über den wir gleich nochmal separat reden wollen. Aber die sind einfach von ihren Forderungen, maximal von diesen natürlich eben, ist ja auch ganz typisch, dass man das am Anfang macht, aber so diskrepant. Und wir wissen ja auch, wie verhandlungsbereit die Vereinigten Staaten vor allem sind, auch unter Donald Trump, wie wenig sie sich auch an Abkommen halten. Wir wissen das Gleiche ungefähr genau vom Mullah-Regime, wie sich Khamenei das Ganze vorstellt, und dass auf dieser eigentlich nicht existenten Vertrauensbasis von zwei an sich erstmal überhaupt sehr, ja, von vornherein sehr ja, suspekt an die Sache herangehenden Regierungen oder teils sogar Regimen, wie das Ganze am Ende ausgehen soll, das bleibt mir immer noch ein bisschen rätselhaft im Moment, wenn ich so die aktuelle Lage verfolge. Zumal es ja schon sehr lange gedauert hat, dass wir überhaupt an diesen aktuellen Punkt kommen, dass man sich an einen Tisch setzt.
Ja, zumal, also wir sehen ja auch in der US-Administration, da gibt es ja auch keine Einigkeit darüber, was man denn eigentlich will, ne? Also auf der einen Seite Trump, also in seiner Rhetorik ist er natürlich eh immer sehr extrem, fordert da klar die totale Demontage des Programms. Witkoff als Chefunterhändler hat schon in seinen Statements ein bisschen mehr Flexibilität angedeutet. Rubio und Vance haben zum Beispiel gesagt, ne, also der Iran darf keine Waffen haben, ist aber offen, also lässt aber zum Beispiel ein ziviles Programm offen. Das ist, also ich glaube, da herrscht eben auch noch keine Einigkeit in der US-Administration, was man denn eigentlich will als tatsächliches Outcome. Was man, glaube ich, ausschließen kann, ist ein Regime-Change. Also wir haben ja auch in Venezuela gesehen, wenn man da eben mit der Gegenseite keine Verhandlungslösung findet, dann wechselt man halt den Verhandlungspartner aus. Aber in Venezuela ging es ja zum Beispiel auch nicht darum, ne, die demokratische Transition des Landes voranzutreiben, sondern ja, Maduro war weg, dann sitzt da jemand Neues am Kopf des Regimes und mit der Person verhandelt man dann halt. Und
Ja, genau.
eben mit der mit dem Truppenaufgebot, also ist ja, glaube ich, ein Drittel der gesamten US-Flotte, die da gerade vor Ort ist. Also so viel hat sich schon lange nicht mehr irgendwo angesammelt. Will man natürlich auch einen gewissen Druck aufbauen, auf gerade auf Khamenei, dass man eben hier zu einer Lösung kommen möchte, sonst könnte man nämlich eben auch anders.
Ja, genau, absolut. Vor allem, ich glaube auch diese Flexibilität, die du angesprochen hast, aber seitens der USA ist es natürlich auch ein innenpolitisches Problem jetzt. Dann kann man so ein bisschen mal in die USA nochmal springen, weil ne, Trump natürlich sich auch immer selber als Friedensfürst ja inszeniert hat. Er hat ja von der venezolanischen Oppositionsführerin ja symbolisch den Friedensnobelpreis überreicht bekommen, der ja eigentlich ihr zugestanden wurde. Also wir wissen ja, wie Donald Trump tickt auch, wenn es um Außenpolitik geht. Er hat immer versprochen, keine neuen Kriege anzufangen. Von daher ist es ja auch so, dass natürlich die USA eigentlich nicht wirklich da intervenieren wollen. Sie wollen einerseits stark außenpolitisch auftreten und sagen, die Welt spielt immer noch nach unseren Regeln. Und natürlich gehört dann auch militärische Drohung und Drohgebärden mit dazu. Andererseits ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt sagen, okay, wir machen einen neuen militärischen Konflikt wieder im Nahen Osten auf, die ja auch in der Vergangenheit, und das hat das amerikanische kollektive Gedächtnis nicht vergessen, im Regelfall nicht sonderlich von Erfolg gekürt waren. Und von daher glaube ich, Donald Trump hat eben das auch im Hintergrund, auch seine Administration. Deswegen zeigt sich genau deswegen diese Flexibilität, die du ja angesprochen hast, von Witkoff, von Jared Kushner, die das Ganze federführend verhandeln, aber eben auch von Rubio und Vance und so, die zwar immer solche Forderungen in den Raum stellen, aber das Ganze immer noch mit so einem, ja, ich würde schon sagen, sehr großen Spielraum versehen, was das am Ende heißt. Dass so Interpretationsmöglichkeiten offen bleiben, zu sagen, am Ende, okay, wir haben eine starke Reduktion des Programms erreicht und so weiter und so fort und der Iran ist nicht mehr in der Lage, zu die Atombombe zum Beispiel zu entwickeln. Ohne dann später darauf eingehen zu müssen, dass irgendwie die Maximalforderungen am Anfang nicht erreicht wurden. Aber ich glaube, für die US-Administration ist ein Partialerfolg in der Sache plus keine militärische Intervention eingehen zu müssen, auch für ihr innenpolitisches Überleben entsprechend wichtiger, als dass das Abkommen am Ende die ganzen Maximalforderungen umfasst, die wir eben hier schon so ein bisschen skizziert haben.
Ja, also gerade wenn wir jetzt nochmal über die möglichen nächsten Schritte der USA sprechen wollen. Also klar, man hat jetzt ein Drittel der US-Flotte da vor Ort. Also man wäre dazu in der Lage, eben Militärschlag durchzuführen. Du hast gerade schon den Irak angesprochen. Also ich finde, die Ausgangslage ist da schon ein bisschen anders im Irak 2003 und Iran heute. Also so immens unter innenpolitischem Druck stand Saddam Hussein damals ja nicht. Also die Opposition stand damals ja nicht in den Startlöchern, um direkt da auch die Macht zu übernehmen. Das ist ja im Iran jetzt schon der Fall. Viele Exil-Iraner oder iranische Oppositionelle hoffen ja eigentlich auch, dass es eben zu einem Regime-Change kommt. Und Trump hat es ja auch als möglichen Kriegsgrund genannt, ne? Also die Reaktion des iranischen Regimes auf die Proteste, ne? Also es sind ja je nach Zahlen Zehntausende Leute umgekommen bei den Protesten durch das iranische Regime. Und wenn ich, also, ne, also wir haben ja auch in Deutschland sehr viele Proteste gesehen von Exil-Iranern, die hier leben, wie die sich ja auch solidarisiert haben, eben mit der Oppositionsbewegung. Und da ist der Druck ja nochmal ein anderer. Also Boots on the ground bräuchten die USA in dem Fall ja gar nicht unbedingt, weil die Bevölkerung vor Ort ja schon auch in Opposition eben zur Regierung steht.
Ja, wobei ich bei dem Punkt jetzt, da bin ich mir ein bisschen unentschlossen. Und zwar, das ist zwar das eine, und dieses militärische Aufgebot ist eigentlich auch schon enormen Druck auf ein an sich ja eh schon destabilisiertes Regime. Das wissen wir auch. Also ich meine, mit den Angriffen von Israel und der Lufthoheit, die sie in kürzester Zeit erreicht haben, mit dem Angriff Israels gegen die Hisbollah, die kurz und knapp mal eben quasi komplett dem Erdbogen gleich gemacht wurde, ist der Iran eigentlich, also erstens wurde er quasi als nicht sonderlich stark dargestellt und ist insgesamt ja überhaupt geschwächt, ja, weil man gezeigt hat, wir können einfach mal eben in euren Luftraum eingreifen und machen, was wir wollen. Wenn die USA noch dann im Sommer genauso mit ihren Angriffen auf die Atomforschungs- und Anreicherungsanlagen, jetzt stehen 200 Kampfjets in der Region auf den Flugzeugträgern. Der größte US-Flugzeugträger USS Gerald Ford steht da, dann noch ein anderer Abraham Lincoln, der Flugzeugträger steht da im Mittelmeer unten im Persischen Golf. Überall rundherum ist Militärequipment versammelt. Die ganzen Militärbasen im Nahen Osten, seien es in Syrien bis hin runter dann zu, wenn wir nach Israel gucken, überall werden Flugzeuge geparkt, in Griechenland auch. Also dieses militärische Aufgebot ist immens. Aber die Frage ist ja, was wollen Sie damit machen? Also wenn Sie jetzt innenpolitisch, haben Sie ja mehrere Ziele. Sie könnten Khamenei ausschalten im Iran. Das wäre ein mögliches Angriffsziele in Anführungsstrichen, als die Person, das Staatsoberhaupt auszuschalten. Eine andere Möglichkeit wäre, die islamischen Revolutionsgarden zu attackieren. Man könnte die reguläre Armee des Irans angreifen, die ja auch nochmal was anderes ist als die Revolutionsgarden. Man könnte die Atomanlagen wieder bombardieren. Also es gibt ja unterschiedliche Punkte. Und wenn man jetzt einen Regime-Change bei bei allem Mut auch der Opposition, der Studenten auch insbesondere, die im Iran mal hervorheben wollen, die sich da wirklich eisern gegen das Regime wehren, wenn man denen trotzdem die Möglichkeit zu einem Regime-Change geben muss, dann muss man ja auf gesamter Breite die Revolutionsgarden auslöschen, sämtliche religiösen Oberhäupter und Staatsleute, die im Iran was zu sagen haben. Da reicht es nicht, nur Khamenei zu ersetzen, du hast es angesprochen, da kommt dann halt einfach irgendwie entweder aus Interesse der USA wie in Venezuela oder halt eben ungewollt, einfach der Nächste aus der zweiten Reihe an die Spitze. Und dann hätten wir das gleiche Problem wie vorher. Und die Kraft, dieses System komplett von innen aufzubrechen, nur weil irgendwie die Führungsperson auf einmal fehlt oder die Revolutionsgarden angekratzt sind, da glaube ich nicht dran. Und das ist eben das Problem. Also entweder, wenn das passieren sollte, dann müsste schon der Militärschlag gegen den Iran und gegen die ganzen Institutionen und Ebenen, diese religiös-radikalen Oberhäupter da errichtet haben, ist schon so fundamental sein, dass sie halt wirklich einfach durchmarschieren können, also die Protestierenden und eben mal eben quasi die Kontrolle über den Staat übernehmen können. Aber da glaube ich nicht wirklich dran. Und dann führt es eher zu so einer Situation wie früher schon, dass es primär im Chaos endet, ja, wenn sich dann die jetzigen radikalen islamischen Regierungsgruppen mit den Protestanten da weitere Straßenschlachten liefern. Und also diesen Optimismus kann ich bisher noch nicht so wirklich teilen, den du da jetzt gerade ja schönerweise, dass wir der Protestbewegung sowas zutrauen, aber sehe ich bisher nicht so.
Ich will da gar nicht sagen, dass ich da optimistisch bin.
Es klang zumindest so.
Es ist, ja, na, ich glaube, also ich glaube, also ein Stück weit war das Fenster vor mehreren Wochen da, ne, wo es die wirklich großen Proteste auf den Straßen gab, hätte es da parallel eben Angriffe auf Einrichtungen der Revolutionsgarden gegeben. Dann wäre das iranische Regime mit Sicherheit überfordert gewesen,
Ja.
eben auch auf die Proteste angemessen zu reagieren, dass es an der Macht bleibt. Das Fenster ist ein Stück weit geschlossen, A, weil eben so viele Menschen schon gestorben sind. Also ich sagte gerade, je nach Schätzung, Zehntausende, also laut UN-Sonderberichterstatterin mindestens 5.000. Also es sitzen ja auch noch Tausende in Haft aktuell. Also viele Leute, die aktiv gegen das Regime auf die Straße gegangen sind, die sind gerade schon entweder tot oder sitzen eben im Gefängnis. Das heißt, die Personen sind jetzt ja gerade nicht dazu in der Lage, eben bei einem möglichen Militärschlag
Klar.
aktiv zu werden. Ja, und noch dazu kommt ein Stück weit ja auch eine Enttäuschung innerhalb der iranischen Oppositionsbewegung über die USA, dass Trump natürlich groß angekündigt hat, wenn ihr jetzt auf die Straße geht, dann werde ich euch helfen. es ist ja nichts passiert.
Ja.
Und jetzt sind wir eben schon ein paar Wochen drüber. So, also ja.
Er
Gut,
hat
es ist
ja
auch ein bisschen, ja.
das war ja das, also genau, er hat ja groß angekündigt, wir erinnern uns Anfang Januar, wenn der Iran da die einen auch nur so überspitzt gesagt, einen Protestierenden umbringt, dann würde die USA mit voller Härte, ne, im Iran militärisch eingreifen und quasi jetzt mal platt formuliert das Regime platt machen. Das war ja seine große Ankündigung. Und jetzt unter dem Ausmaß an Gewalt, was wir gesehen haben, was gegenüber Protestierenden, auch vielen wirklich friedlich Protestierenden ausgeübt wurde, wie viele Leute da gestorben sind, mit welcher Brutalität und Radikalität vorgegangen wurde und dass dann eben nichts passiert ist, wie du es gesagt hast, genau, aber das hat wirklich viel Vertrauen auch in Hilfe von außen einfach zerstört, ne? Deswegen ist diese gesamte Protestbewegung auch so ein bisschen eingeschlafen wahrscheinlich. Natürlich ich will nicht ausschließen, wenn man den Druck verspürt, den die Protestierenden da vor Ort verspürt haben, mit der Gewalt, die gegen sie ausgeübt wurde. Natürlich führt das dazu, dass Leute sich nicht mehr auf die Straße trauen. Aber wenn man natürlich die groß angekündigte Hilfe von außen dann eben auch nicht erhält, und nichts passiert, dann führt das natürlich dazu, dass Proteste einschlafen. Ja, es gab jetzt wieder Proteste so ein bisschen an den Universitäten in Teheran, in Isfahan. Immer mal wieder vereinzelt, da wurden dann Studierende natürlich nachträglich, so wie man das vielleicht auch erwartet, von der gesamtpolitischen Lage einfach von der Uni ausgeschlossen oder dem wurde der Zutritt zum Gebäude verweigert und solche Geschichten, ja. Aber das ist ja jetzt wirklich, diese großen Protestwellen sind ja erstmal wieder abgeebbt. Klar, logischerweise, wie du gesagt hast, wenn man dann die Hilfe nicht erhält, wäre das ja irgendwie jetzt erwartbar, das, was wir aktuell halt gerade sehen, ne? Dass dieser Widerstand aus der Oppositionsriege, von der ganz normalen Bevölkerung, die im Iran unter wirtschaftlichen Problemen leidet, die das Regime ja einfach konsequent ignoriert, die Bedürfnisse der normalen Bevölkerung, dass da eben nicht mehr protestiert wird, ne? Weil ihnen natürlich sagen, was hilft es mir, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, dafür mein Leben riskiere? Am Ende ändert sich natürlich trotzdem nichts, weil sich die Welt dafür nicht interessiert.
Ja, genau. Ja, ja gut, wie es da weitergeht, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen bis ein, zwei Wochen zeigen, je nachdem, wie es am Verhandlungstisch eben weitergeht.
Kann man nur hoffen, dass
Wahrscheinlich.
der Tisch nicht so lang wie bei Putin ist, weil dann wird es eine sehr, sehr komplizierte Verhandlung, wenn der Tisch schon so
Ja.
weit auseinander ist.
Ja, ich glaube, also, ne, also was wahrscheinlich am ehesten passieren würde, ist, dass es erstmal kleinere Schläge gibt, eben um den
Ja.
Verhandlungsdruck nochmal zu erhöhen. Und wenn es dann immer noch nicht weitergeht, dann wird es wahrscheinlich mit weiteren Militärschlägen weitergehen. Bis zu welcher Stufe ist ja schlecht absehbar. Genau, aber
Ja.
was bedeutet das im Endeffekt für die Region, ne? Also wir haben ja auch gerade schon über die Proxys des Irans gesprochen. Die Hisbollah, die Hamas, die Houthis, gegen alle drei wurden ja schon auch Schläge entweder durch die USA oder durch Israel eben durchgeführt. Die sind eben auch schon sehr geschwächt. Das schränkt ja auch nochmal Irans Möglichkeiten ein. Aber nichtsdestotrotz sollte es jetzt ja beispielsweise auch US-Schläge geben, würde es ja auch durch die Proxys, sofern sie dazu in der Lage sind, auch wieder Angriffe geben. Gerade die Houthis unten südlich Saudi-Arabiens, die sitzen da ja an wichtigen Handelsstraßen,
Ja.
was natürlich auch für den Welthandel natürlich wieder extreme Folgen hätte, ne? Also zum Beispiel durch die Straße von Hormuz. Als auch den Persischen Golf geht da schon ein großer Anteil des Welthandels, gerade Richtung Europa. Also ne, gerade im Persischen Golf, ich glaube, das ist ja ein Fünftel des
Ja,
globalen
geht wirklich durch
Ölhandels,
die, ja.
der
Wahrscheinlich
da
sogar
durch
noch
muss.
mehr.
Ne?
Ja, es ist Wahnsinn,
Ja,
ja.
genau.
Ja, auch dieses, das, wenn man mal berücksichtigt, also geografisch, wo der Iran ja liegt. Also ich meine, man vergisst das immer, er grenzt direkt an einen NATO-Staat, also direkt an die Türkei. So, und das heißt, vor der Haustür der NATO würde sich dann so ein Konflikt aufbauen. Der Iran hat, ich glaube, fast 90 Millionen Einwohner. Das heißt, es ist auch kein wirklich kleines Land, das vergisst man immer. Und was das bedeutet, wenn da jetzt auf einmal große Militärschläge losgehen, ja, für die Leute, das setzt natürlich Fluchtbewegungen ein. Wir wollen gar nicht über das Thema Flucht wieder reden, aber das setzt natürlich auch alle Nachbarländer und wahrscheinlich auch die Europäische Union dann wieder unter Druck. Das setzt weitere Länder im Nahen Osten, die eh schon gerade sehr fragil sind in ihrer Situation. Man denke nur an Syrien zum Beispiel, wieder weiter unter Druck, ja, wenn da auf einmal dann der Iran als einer der großen Nachbarn in unmittelbarer Nähe destabilisiert wird und es da zu militärischen Interventionen kommt, die Gesamtgemengelage noch chaotischer wird, als sie es ja ohnehin schon ist in dem Land. Wenn dann auf einmal in die Nachbarstaaten dann wieder vielleicht auch iranische Flüchtlinge kommen, die vor der Gewalt im Iran aktuell fliehen, in eine miserable Situation, zum Beispiel in Syrien geraten, das destabilisiert ja einfach wieder die Gesamtregion. Also sobald ich da in einem Land militärisch eingreife, besteht ja einfach die Gefahr, dass auch die Konsequenzen, die sich daraus unmittelbar ergeben, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch humanitär und politisch auf die gesamte Region ausbreiten. Und dann weiß ich nicht, es gibt Staaten wie Saudi-Arabien und so, die stabil sind, die politisch da, wo ich nicht befürchte, dass irgendwas passiert. Aber wenn ich eben an Syrien und an Jordanien und an den Jemen und so weiter und so fort denke und dann denke, was das für einen Druck dann ausübt, wenn in dieser Region auf einmal da dieser große Konfliktherd ausbricht, dann will ich, kann ich mir, also ich kann mir nicht vorstellen, was dann das Ergebnis davon sein wird. Und jetzt haben wir zumindest im Nahen Osten nach Jahren des Bürgerkriegs in Syrien und Angriffen der ganzen kleinen Terrororganisationen, die vom Iran unterstützt wurden, auf Israel, kurzfristig zumindest mal eine etwas ruhigere Lage wieder, etwas ruhigeres Fahrwasser im Moment. Aber wenn das dann natürlich losgeht, dann wird die Gesamtgemengelage einfach unübersichtlich und dann wird auch die USA sich wieder überlegen müssen, was machen wir denn jetzt? Also jetzt haben wir versucht, im Iran irgendwas zu ändern am Regime und dann brechen auf einmal wieder noch fünf, also ein Konflikt hat einen großen angegangen und auf einmal fünf, sechs kleine bis mittelgroße brechen dann wieder los. Also auch einfach die politische Stabilität in dem Raum, die war die letzten 50, 60 Jahre seit den ersten Eingriffen der USA schon nicht gegeben. Die wird sich darunter auch nicht verbessern, ja. Also ich glaube, die Lösung oder das Angehen eines großen Problems aus Sicht der USA führt im Endeffekt immer nur dazu, dass sich irgendwo fünf neue Probleme auftun. Und deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwie langfristig dann Stabilität erreicht wird, ne? Auch für den Iran dann nicht. Wenn die Umgebung dann wieder destabilisiert ist, ist das auch kein gutes Klima dafür, um im Iran vielleicht einen potenziellen Regime-Change halt hinzubekommen. Komme er jetzt aus den USA oder vielleicht aus der Bevölkerung selbst, aus der Oppositionsbewegung?
Ja, auch wenn wir ein bisschen über die Region hinausschauen. Also Iran hat ja auch durchaus enge Beziehungen mit Russland oder auch mit China. Gerade wenn wir uns auch den Ukraine-Krieg anschauen, da haben wir auch immer wieder festgestellt, dass da die ein oder andere Shahed-Drohne in der Ukraine runterkommt. Also da gibt es ja durchaus Kooperationen. Also der Iran liefert auch zum Beispiel Artilleriemunition für den Ukraine-Krieg an Russland. Russland hat aber schon klargestellt, dass es im Falle eines US-Angriffs trotzdem nicht militärisch dem Iran zur Seite springen würde. Ich glaube, Russlands Kapazitäten sind da gerade auch relativ eingeschränkt.
Aber das erklärt sich von selbst, ne? Ja.
Naja, das haben wir auch schon bei Assad gesehen. Also sowohl Russland als auch China sind natürlich in der Regel keine Partner, wenn es um Verteidigung geht. Das ist ja, also da gibt es ja kein tatsächliches Militärbündnis, Verteidigungsbündnis, so wie es die NATO ist, sondern eben andere Verknüpfungen, eben wirtschaftlicher Natur, dass man sich gegenseitig
Genau,
da eben
ja.
unterstützt. Genau, also es ist eher so ein bisschen der Feind meines Feindes ist mein Freund und wir teilen hier die gleichen Werte und
Es
deswegen
ist alles etwas situativer, ne? Also es wird halt
genau.
geschaut, klar, was sind auch die Interessen des jeweiligen Helferlandes in Anführungsstrichen, also was hat Russland für Interessen, was hat China Interessen für Interessen in der Region und garantiert ist das Interesse ja nicht einfach nur, also das Interesse ist nicht, dass irgendein Regime oder irgendeine Regierung dort den Einfluss zu sichern, sondern halt zu schauen, okay, zum Beispiel für China natürlich wirtschaftliche Perspektive, also wie kann man sich den wirtschaftlichen Einfluss auch und den wirtschaftlichen Fortschritt und den wirtschaftlichen Wohlstand, den man erarbeitet hat, sichern, auch natürlich durch Kooperation mit anderen Ländern. Und das Ganze ist natürlich dann eben, genau wie du gesagt hast, nicht sowas wie die NATO, ja, auch bei Russland nicht, abgesehen davon, dass Russland gar nicht mehr diese Kapazitäten aktuell hat, weil sie einfach vollkommen erschöpft sind. So ein bisschen das militärische System ist ja gerade ja wirklich am Kriseln, so ein bisschen, wenn man das sieht, was gerade in der Ukraine los ist, dass jetzt wieder die Ukraine wieder ein bisschen mehr so die Oberhand gewinnt in einigen Situationen, ja, vor allem seitdem Russland Starlink abgeschaltet wurde. Aber wie du gesagt hast, also ist keine feste Kooperation, ne? Und von daher ist der Iran schon mehr oder minder auf sich alleine gestellt. Wenn man dann den USA gegenübersteht, hat man halt verloren. Also,
Ja,
ja.
genau. Also China kauft ja vor allem iranisches Öl noch ziemlich günstig. Trotz der Sanktionen, also China hat den Iran auch immer wieder mit Militärtechnologie unterstützt. Aber auch da wird sich China eben nicht auf eine US-Konfrontation einlassen. Abgesehen davon hat auch China kein Interesse an einem atomar bewaffneten Iran. Ne, also das muss man ja auch so klar sehen.
Genau. Ja, möchtest du vielleicht drei Schätzfragen haben oder hast du noch irgendwas dringend Relevantes, was du hier einbringen möchtest in die Diskussion? Ansonsten würde ich mal schauen, was für ein präzises Detailwissen du dir erarbeitet hast in diesem Thema.
Nee, gerne, gerne, gerne. Hau raus.
Okay. Und zwar springen wir jetzt einmal wieder zurück so ein bisschen in die Geschichte des Abkommens. Und zwar. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, in den 1950er Jahren gab es die ersten Anfänge oder die ersten Skizzen dieses Abkommens. Atoms for Peace war das Programm, was von der damaligen US-Administration aufgesetzt wurde. Meine Frage wäre jetzt, und deswegen habe ich bewusst eben gesagt, US-Administration, welcher Präsident war es denn, der das aufgesetzt hat? Welcher US-Präsident?
Ja, das ist eine gute Frage. 50er Jahre sprechen wir drüber. Du, Eisenhower war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das war wahrscheinlich dann nicht mehr unter ihm, sondern der darauf folgende. Der darauf folgende war, glaube ich, ist, glaube ich, nicht so ein bekannter Name. Deswegen würde ich tippen auf Gerald Ford.
Also dein erster Guess war schon richtig. Also die ersten Skizzen dieses
Ah,
Abkommens
kommt
hat
doch
dann
von
halt noch
Eisenhower.
Eisenhower. Genau.
Doch,
Das wurde
ja.
dann nachgeführt, aber initiiert dieses Programm Atoms for Peace hat damals die USA unter Eisenhower noch. Also das war
Ah,
schon noch
Wahnsinn.
sein Werk, ne? Ja, genau. Also
Interessant.
es ist noch früher entstanden, so, ne?
Das ist ja echt sehr
Anfang Mitte der
früh.
50er
Ja, ja.
Jahre. Ja,
Ja,
genau.
ja.
Also relativ zeitnah auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Wahrscheinlich auch mit Einfluss natürlich aus dieser Zeit heraus, ne, von dem Bewusstsein, dass man international aufkeimende Konfliktherde wieder verhindern will oder eben genau Länder, die dann wieder so das Potenzial bergen, dass es wieder zu so einem Weltenbrand führt. Genau, dann haben wir über das Abkommen an sich gesprochen. Es ging ja um die Begrenzung der Gesamtmenge, aber eben, du hast es angesprochen, um die Urananreicherung auch. Ja? 60% hat der Iran auf jeden Fall erreicht. Manchmal geht man schon von 80% aus. 90% bräuchte man für eine Atombombe. Du hast auch gesagt, wie viel man für eine zivile Nutzung bräuchte, dass das im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt. Aber was war denn die konkrete Grenze, die in dem Wiener Atomabkommen, also in dem ursprünglichen Atomabkommen von 2015, als Obergrenze für die Anreicherung festgeschrieben wurde?
Ja, da bin ich auch zu wenig Physiker, um da eine vernünftige Beurteilung abzugeben, was denn da Sinn macht.
Soll ich dir ein paar Vorschläge geben?
Ja, gib mir mal ein paar
Ich
Vorschläge,
gebe dir mal
ja.
vier Vorschläge.
Jo.
2,27, 2,98, 3,67 oder 4,12.
Okay, das ist auf jeden Fall wesentlich niedriger, als was ich jetzt vielleicht geschätzt hätte. Dann nehme ich die 3, noch was.
6,7.
Ja.
Ja, korrekt. Warum auch immer, genau
3,67?
3,67,
Wow.
3,67, ja. Warum auch immer genau dann exakt 3,67,
Da
wahrscheinlich
waren
weil
wir
es
ihrer
halt.
Zeit voraus, meme-mäßig.
Ja,
Das
wirklich,
ist ja
ne?
irre, ja.
6,7. Oh Gott, jetzt haben wir es
Ja.
gesagt. Naja. Warum auch
Ja,
immer
wir sind
3,67? Also die
Ja, okay.
physikalische Erklärung kann ich dir nicht liefern dafür, aber die Jugend freut sich drüber. Gut, genau, und dann hast du Irak auch nochmal angesprochen. Ich habe es so ein bisschen ja, gespoilert vorher schon. Du bist nochmal auf den Irak selber eingegangen. Und das war ja Ende der 90er Jahre auch Irakkrieg. Und jetzt hätte ich da eine Frage. Und zwar, weißt du, wie die viertägige Militäroperation hieß, die die USA 98 im Irak durchgeführt hat, wo noch mehr Militär aufgeboten wurde von den USA, als es heute vor dem Iran der Fall ist?
War das Desert Storm?
Ich glaube, es heißt Desert Fox, soweit ich das richtig geguckt habe. Aber es gibt Desert Storm, ist noch was anderes. Ich glaube, es heißt Desert Fox,
Ja,
soweit ich weiß.
Desert
Operation
Fox.
Desert Fox. Genau, Operation Desert Fox war diese viertägige Intervention im Irak im 98. Da war
Ah
noch
ja.
deutlich mehr Militärgerät auch im Golfgebiet und so versammelt. Also, ja. Genau, Desert Storm ist
Desert
nochmal was
Fox,
anderes.
ne, Desert Fox, der Wüstenfuchs, das war doch Erwin Rommel. Das komische Parallele, die da gezogen wurde.
Ich hab's nochmal nachgeholt, es war
Oder?
halt wirklich Desert Fox, ja.
Wahnsinn.
Ja,
Okay,
schön,
ja.
auch noch im Dezember 98, schön vorweihnachtlich, klasse. Ja. Genau, das wären so meine drei Fragen gewesen. Sehr, sehr weite Schätzfragen. Ich habe dir wenig Auswahl gegeben, ne? Außer bei den 3,67, aber.
Ja, noch, war wieder was gelernt, sag ich mal so, ne?
Wieder was
Also
gelernt,
das,
ja, ne? Ja.
ja. Ach, toll, toll.
Ja.
Nee, ja,
Ja,
okay.
sehr gut.
Gut, ich glaube, das Thema haben wir soweit eigentlich ganz gut beleuchtet. Sollen wir noch ganz kurz uns mal einen kurzen positiven Ausblick selbst geben?
Das wäre ganz schön, oder? Bei
Ja,
der
oder?
Drohkulisse, die sich da aufgebaut hat und was das für die Region bedeutet, was ja größtenteils eher bedrohlich wirkt als optimistisch, aber ja, hau mal. Ich bin gespannt, hau mal was raus. Was stimmt dich optimistisch, Sven? Wo denkst du so, das ist vielleicht so ein Lichtblick, gerade in der Region, in der Gesamtsituation?
Ja, gute Frage. Also erstmal ist es ja, finde ich schon positiv, dass die Rolle oder die Kapazitäten, sage ich mal, dieses Terrorregimes doch erheblich eingeschränkt sind, dass die Terrororganisationen in der Region eben auch nicht mehr so stark sind, wie sie mal waren. Das ist natürlich mit einem sehr hohen Preis alles bezahlt innerhalb der letzten Jahre. Aber vielleicht führt es eben langfristig schon zu mehr Frieden in der Region, wenn es eben diese Bedrohungslage so nicht mehr gibt. Ja, vielleicht noch ein anderer Punkt. Wir hatten jetzt ein paar Mal über die internationale Atomenergiebehörde gesprochen. Ich finde, gerade bei der Behörde zeigt sich dann doch, dass es internationale Institutionen gibt, die dann doch breites Vertrauen genießen, eben über auch ja verschiedene Staaten hinweg, die sich sonst bei allen Sachen ziemlich uneinig sind. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen eigentlich für die internationale Kooperation. Und ja, hoffen wir, dass das auch bei der Institution so bleibt. Wie sieht's
Ja.
bei dir aus?
Ich gehe wieder oder komme wieder zurück auf die Protestbewegung im Iran selber. Wir haben es mit Protestbewegungen, ne? Nepal war das eine Mal, jetzt haben wir das war
Na,
die
stimmt.
iranische Protestbewegung nochmal angesprochen. Ich finde es immer sehr bewegend, wenn ich das sehe. Die Bilder, die uns da trotz Internet-Shutdown noch erreicht haben im Januar, und vor allem vor dem Hintergrund, dass man sich überlegt, wie brutal dieses Regime bei ehemaligen Protesten schon vorgegangen ist gegen Protestierende, die ja nichts anderes verlangt haben als einfach eine Beteiligung am politischen System, mehr Freiheiten, Reisefreiheit, mehr Meinungsfreiheit, solche Geschichten, mehr ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, die eben nicht mehr unter so einer religiösen Diktatur leben wollten. Und dieses Mal sind sie ja wahrscheinlich noch deutlich härter vorgegangen, ja. Aber trotz dessen sind so dermaßen viele Leute auf die Straße gegangen, und zwar von alteingesessenen älteren Iranern bis hin zur jungen Studentin, die sich da auf die Straße begeben hat, und das Ganze über mehrere Wochen hinweg, obwohl es schon zu Anfang deutliche Repressalien gab. Und dass sie sich nicht davon haben abschrecken lassen, ja, das ist einfach, ich meine, wir sitzen hier und haben die Möglichkeit, uns über solche Themen einfach auszutauschen, digital, das ist alles überhaupt kein Problem, aber in dem Land muss man wirklich kämpfen für sein Recht auf Meinungsfreiheit, die, was einfach oft ja nicht gegeben ist, und dass sie sich da wirklich so konsequent für eingesetzt haben, trotz der Gefahr, derer sie sich bewusst haben, der sie sich bewusst ausgesetzt haben, das finde ich einfach, verdient höchsten Respekt und Anerkennung, gerade aus einer Wohlstandsblase wie in Deutschland hier. Und da ziehe ich einfach nur meinen Hut vor. Das macht, gibt mir einfach Vertrauen, dass so der Mensch an sich schon doch noch gut ist, ne? Wenn man so sieht, was die meisten wollen, was sie bereit sind dafür zu opfern, nur um eben in Freiheit zu leben. Und da weiß man dann, finde ich immer, weiß man immer, was wir auch in Europa gerade an der Europäischen Union haben, auch von einem Kontinent, der ja Dekaden oder Jahrhunderte von Krieg und Unruhe geprägt war. Ne? Und ja, das ist so mein positiver Ausblick. Weniger Donald Trump, dem vertraue ich nicht so ganz. Immer wenn er verhandelt, weiß man nie, was am Ende dabei rumkommt.
Ja, da gehört auf jeden Fall schon viel, viel Mut dazu, obwohl man weiß, dass das um einen herum schon mehrere tausend Menschen gestorben sind, trotzdem noch auf die Straße zu gehen und eben für seine Rechte einzutreten. Und ja, du hast genau. Ja auch gerade den Internet-Shutdown angesprochen, auch die vielen Iranerinnen und Iraner hier in Deutschland, die ja auch tagelang nicht wussten, wie geht's ihren Angehörigen in der Heimat, die auch hier auf die Straße gegangen sind und auch ja hier Repressionen zu befürchten haben. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Der Arm des iranischen Regimes reicht ja auch eben bis in die Länder, wo die Exilgemeinschaft lebt. Ne? Also auch hier gibt es eben Handlanger und eben Menschen, die dem iranischen Regime wohlgesonnen sind. Und da eben auch für Repressionen hier unter den Iranerinnen und Iranern sorgen. Also ja, in diesem Sinne kann ich da nur allen Menschen, die davon betroffen sind, viel Kraft wünschen für die kommenden, für alles, was da kommt noch. Und ja, Colin, hast du noch Worte?
Ich glaube nicht. Das war ein sehr, sehr guter Abschluss, glaube ich, der Folge,
den Gut, Menschen dann Kraft zu wünschen. Belassen wir es, glaube ich, dabei und wünschen euch noch einen guten Start in den März und wir hören uns dann wieder am letzten Mittwoch
dann
des
auch
Märzes.
Geregelt, ne? Dann, du bist
dann wieder geregelt. Ich bin angekommen. Ich habe Internetzugang.
Und
frag
Dach
mich,
über
wie.
Kopf. Sehr gut.
Ja, alles klar. Okay, Colin.
Perfekt.
Danke dir. War wie immer schön. Wir hören uns. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.